Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Podcast-Hörerinnen, begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Episode des Wernigerode Podcast. Diesmal etwas Außergewöhnliches, denn wir hatten eine kleine technische Verzögerung oder Panne oder Ausfall, wie man so will. Das kommt vor und nehmen diesmal mit der Technik hier im großen Saal des Rathauses auf. Das heißt, das ist die erste Episode des Wernigerode Podcast, welche wir aus dem großen Saal sozusagen senden oder aufzeichnen. Auch für mich etwas Besonderes hier zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen. Hoffe, das funktioniert auch technisch ganz gut. Ansonsten wichtig ist, dass Sie uns hören und begrüße Sie recht herzlich. Und im Besonderen hier zu sitzen im großen Saal habe ich mir auch einen besonderen Gast eingeladen, auf den ich schon etwas länger warte und finde, er macht ganz spannende Sachen und ich wollte unbedingt mit ihm sprechen. Er ist sehr gefragt, sehr beschäftigt, ist in Wernigerode geboren und hat auch natürlich eine Verbindung zu Wernigerode. Es ist Aaron Brooks. Ich freue mich, lieber Aaron, dass du hier bist in meinem Podcast. Erste Frage, wann warst du das letzte Mal hier im großen Saal? Und zweite Frage, wie geht's dir?
Hallo, also mir geht's gut, so wie immer, wenn ich in Wernigerode bin. Und ich war das letzte Mal in diesem Saal. Wir sind hier im Festsaal, oder? Ist das der Festsaal?
Ja.
Genau, der Festsaal. War ich das letzte Mal, als ich hier eine Jugendweihe moderiert habe. Das war vor ein paar Jahren. Das war ganz schön. Ich hatte meine eigene Jugendweihe in Blankenburg, am Gymnasium am Tee. Aber ich weiß, dass meine Eltern hier ihre Jugendweihe hatten. Deswegen fand ich das damals ganz cool. Und ja, ich freue mich hier zu sein, hier im Podcast zu sein.
Danke, dass du da bist. Ich würde dich ein bisschen vorstellen wollen und du fällst mir immer ins Wort, wenn ich was Falsches sage. So ein bisschen zu deiner Biografie auch kommen. Du bist in Wernigerode geboren, 1997 und hast es auch eben gerade schon erwähnt, dein Abitur in Blankenburg am Tee gemacht und bist jetzt sozusagen freischaffender Künstler. Und da will ich so ein paar Stationen auch sehr gerne nennen. Deine Bühnenkarriere, und so bist du mir eigentlich auch das erste Mal aufgefallen oder ins Gedächtnis gekommen, begann im Jahr 2016 mit dem Sieg der Landesmeisterschaften im Poetry Slam in Magdeburg in der Kategorie U20 und bei den Stadtmeisterschaften in Magdeburg im selben Jahr. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, was Poetry Slam ist, vielleicht kannst du das in ganz kurzen Sätzen erklären. Was bedeutet das?
Poetry Slam, das ist ein Bühnenformat, bei dem Menschen mit selbstgeschriebenen Texten auf die Bühne treten und ja, Gedichte, Geschichten in einem bestimmten Zeitrahmen vortragen. Und das Schöne dabei ist, was sich ein bisschen von der Lesung unterscheidet, dass es eben performte Literatur ist, also dass es auch von Körperbewegungen lebt. Das ist jetzt kein Schauspiel, aber es ist, also man kann das Ganze ein bisschen mehr eben darstellen. Und Poetry Slams sind auch Wettbewerbe. Das heißt, aus dem Publikum ergibt sich eine Jury. Entweder stimmt das ganze Publikum ab oder das Einzelne stimmen dann am Ende eines Abends ab, welcher Text für diesen Abend aus sehr subjektiver Sicht der beste Text des Abends war. Und dann gibt es einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Und das hat mir großen Spaß gemacht. 2015 habe ich sozusagen meine ersten Poetry Slam gehabt und 2016, das ist richtig, die Landesmeisterschaft dann U20 Landesmeisterschaft von Sachsen-Anhalt dann gewonnen. Was immer so ein bisschen süß klingt, wenn das Leute so hervorheben, als ob das, es waren irgendwie 5 Teilnehmer. Aber es klingt
toll. Aber es gut.
Ich war stolz. Ich war richtig stolz darauf. Das war wirklich für mich sehr cool und hab das sehr gefeiert damals, ja. Dann bin ich aber auch ziemlich schnell nach Berlin gezogen. Das war sozusagen mein letztes Jahr Sachsen-Anhalt vor 10 Jahren.
Ja, und jetzt lebst du ja in Berlin und...
Das stimmt nicht ganz.
Ja, ich wollte gerade den... Du hast recht. Du lebst eigentlich in Berlin, aber gerade in Halle. Und darüber wirst du gleich erzählen, warum du in Halle lebst. Das ist ja spannend. Du bist aber seitdem sozusagen als Autor, Poetry Slammer und Moderator tätig sozusagen. Das ist das, was du tust. Jetzt machst du gerade was anderes. Du wirst gleich darüber sprechen. Du hast... Das will ich unbedingt noch erwähnen, auch den Klopstock-Förderpreis für neue Literatur im Jahr 2019 erhalten. Du schreibst seit 2021 unter anderem auch für die Taz, das sollte man mindestens auch erwähnen. Und du hast auch 2 Bücher veröffentlicht, die ich auch in der Vorstellung nicht vergessen will, nämlich 2023 dein Buch Nackt in der DDR über die Spurensuche nach deinem Urgroßonkel Willi Sitte und jetzt vor kurzem erst auch in Wernigerode vorgestellt, erschien dein zweites Buch Starkstromzeit über die Suche nach den Spuren des Lampendesigns deiner Großeltern und im Grunde über die Spuren in der DDR. Vielleicht fangen wir an. Ach so, du hast natürlich auch noch Mitgliedschaft, bist im Kunst- und Kulturverein, du bist in der Christa-Wolf-Gesellschaft, du bist Mitglied im PEN Berlin. Was ist das eigentlich?
Der PEN Berlin, das ist ein Verein, beziehungsweise den Pen-Club. Den gibt es ja, beziehungsweise verschiedene Pens gibt es ja weltweit. So 1923 oder 1924 in London gegründet und setzt sich für die Freiheit des Wortes ein, für Meinungsfreiheit. Es gab dann auch einen deutschen Exil-Pen zur Zeit des Dritten Reichs. Ja. Und gab einen westdeutschen Pen, einen ostdeutschen Pen. Dann haben sich beide Pen-Netzwerke dann auch verbunden zum Pen-Zentrum Deutschland. Und 2022 gab es sozusagen eine Trennung des Pens oder beziehungsweise einen Streit im Pen, der hervorgegangen ist aus dem damaligen Präsidenten Deniz Yücel, dem Journalisten, der auch im Gefängnis in der Türkei saß, weil er dort aufgrund von Terrorismuspropaganda-Verdacht eingesperrt worden war oder in U-Haft gekommen ist. Und der war gewählter Präsident und hat dann in einer öffentlichen Erklärung darüber gesprochen, als es um die Ukraine ging, hat er von einer Flugverbotszone gesprochen, aber in einer privaten, in einem sozusagen als Privatperson sozusagen gesprochen. Und dann gab es großen Eklat, großen Streit und es kam schließlich zur Trennung. Und viele aus dem damaligen Pen-Zentrum Deutschland haben es für wichtig erhalten, eine neue Ausrichtung des Pens zu gründen. Und haben so kam dann der Pen Berlin zustande. Das ist kein Club, der nur aus Mitgliedern besteht, die aus Berlin kommen, sondern aus Schriftstellern und Schriftstellerinnen, Journalisten und Journalistinnen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Und inzwischen sind die Fronten aber auch nicht mehr so verhärtet, dass man jetzt sagt, okay, die stehen sich gegenüber, sondern es sind einfach, wir arbeiten beide für die gleiche Sache, nämlich für die Freiheit des Wortes und dafür, Menschen zu unterstützen, die aufgrund ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung gebraucht machen und dafür verfolgt werden in anderen Ländern. Aber es geht beim Pen Berlin, und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich damals gefragt wurde, ob ich mitmachen möchte. Ich war dann bei der Neugründung des Pen Berlins dabei. Damals war wie alt war ich da? 25 Jahre war ich damals alt, und das war für mich total toll. Ich weiß auch noch ganz genau, ich hatte damals, kurz davor hatte ich Thea Dorn, die jetzt Sprecherin ist vom Pen Berlin, interviewt, weil ich ein Buch über das Wandern schreiben wollte. Und sie hat ein Interview gemacht über das deutsche Wandern oder beziehungsweise etwas geschrieben über das deutsche Wandern, und das fand ich interessant, weil das so vieles abgedeckt hat. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und so kamen wir in Kontakt, und kurz darauf, dann war ich gerade im Harz unterwegs und war da beim Westharz in dem Fall und war in Braunlage in so einer Hütte, und es kam so total krasse Abriss-Ski-Musik irgendwie. Und in dem Moment bin ich ans Telefon gegangen, weil eine Nummer, die ich nicht kannte. Und da war Thea Dorn dann dran. Und im Hintergrund lief so übelste Ballermann Abriss-Ski-Musik. Und sie hat mir dann von dieser Neugründung des Pens erzählt und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bei sowas mitzumachen. Und ich war natürlich total geehrt, wusste aber damals gar nicht, was mich erwartet. Und das ist so eine tolle Sache, weil ich war noch nie in einer Vereinigung, in einer Organisation, oder es ist eigentlich auch eine NGO, die ich so sinnvoll finde, oder ja. Beziehungsweise wo ich finde, okay, da gibt es viel Wirksamkeit, denn es geht neben vielen Interventionen, wenn es um Exilprogramme geht es auch um Gesprächsveranstaltungen, zum Beispiel in Deutschland. So waren wir 2024 in Ostdeutschland unterwegs, in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, um dort über Meinungsfreiheit zu diskutieren mit den Leuten und mit dem Publikum. Das haben wir jetzt auch dieses Jahr gemacht, aber mit dem Thema Heimat in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und das Tolle dabei ist, dass Austauschformate zustande kommen und dass Leute sagen, okay, man schafft irgendwie einen gemeinsamen Raum. Und wir kommen ja auch mit diesem Format auch nach Wernigerode. Natürlich, es geht ja nach Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern und auch Berlin. Das ist also überall dort, wo gewählt wird sozusagen. Und in Wernigerode sind wir auch am 18.8.
Werbeblock unbedingt merken, ja. Den Termin schon vormerken. Aaron, vielen Dank. Und um das sozusagen deine Vorstellung rund zu machen, bevor ich zu den Einstiegsfragen komme, obwohl wir ja schon mittendrin sind. Warum bist du jetzt oder lebst du gerade in Halle?
Ich bin gerade Stadtschreiber von Halle. Das finde ich total toll. Ich habe mich beworben vor anderthalb Jahren war das, glaube ich, keine Ahnung. Aber ich habe mich auf jeden Fall beworben, als eben die Ausschreibungsfrist war, und fand das irgendwie cool, weil Halle eine Stadt war, die ich als junger Mann oder sagen wir mal auch als Junge gar nicht auf dem Schirm hatte. Weil ich bin, als ich in Blankenburg zur Schule gegangen bin, wollten irgendwie alle nach Leipzig gehen, Und Leipzig fand ich irgendwie deswegen schon uncool, weil irgendwie alle da hingehen wollten. Ich hatte jetzt auch nicht die individuellste Entscheidung getroffen, indem ich nach Berlin gegangen bin, weil das ist das Klischee-mäßigste, was man machen kann, wenn man in der Provinz wohnt. Aber ich fand das cool. Und Halle dachte ich dann immer, nee, Halle, also wenn Leipzig schon uncool ist, dann ist Halle sozusagen ja der, also das ist ja dann quasi, das geht ja gar nicht dann. Und irgendwie habe ich deswegen Halle nie auf dem Schirm gehabt. Also, und dann, als ich angefangen habe, eben für meine Bücher, meine letzten, die du auch eben als, erwähnt hast, zu recherchieren, musste ich nach Halle kommen, weil mein Urgroßonkel, also Willi Sitte, der hat ja in Halle gewirkt und gelebt. Aha, okay. Und deswegen war ich immer wieder dort und fand die Stadt toll und habe auch irgendwie eine Verbundenheit gespürt. Und dann habe ich mich dort beworben. Andererseits natürlich auch beworben, weil ich es einfach toll fand, weil es ist ein Stipendium, so Stadtschreiber sein, ist ein Stipendium, man kriegt Geld dafür, dass man da wohnt. Das ist sehr, sehr attraktiv, finde ich. Ja. Und natürlich muss man auch ein bisschen was machen, aber ich fühle mich da sehr, sehr wohl und deswegen wohne ich gerade in Halle. Ich habe mich da auch sogar richtig melden lassen. Ich bin am ersten Tag hingegangen und habe gesagt, ich möchte jetzt Bewohner der Stadt Halle sein. Und man kriegt in Halle, wenn man dort sich seine Wohnung anmeldet, kriegt man einen Gutschein geschenkt für ein Theater. Das kriegt man in Berlin nicht. In Berlin kriegt man nicht mal einen Termin.
Da kriegt man nicht mal zur Ummeldung einen Termin. Oder Monate muss man warten. Ne?
Genau. Ja. Deswegen Halle finde ich, aber es ist auch wirklich ein bisschen Klischee. Sobald man aus Berlin weg, fangen alle an, über Berlin zu lästern und dann gehen sie doch wieder hin. Genau, wie ich es auch tun werde wahrscheinlich.
Und jetzt bist du Stadtschreiber in Halle. Vielleicht ganz kurzer Exkurs. Was bedeutet das und wäre das ein Modell für die Stadt Wernigerode? Was hat eine Stadt davon? Was machst du? Was schreibst du?
Also Stadtschreiber, das gibt es eigentlich, glaube ich, seit dem Mittelalter. Mhm. Das klingt auch sehr mittelalterlich, finde ich.
Absolut,
ich werde von vielen Leuten gefragt, wenn ich denen das erzähle, denken die, ich sitze dann in so einem Turm und schreibe eine Chronik. Mit so einer Narrenmütze laufe ich dann über den Marktplatz und fange an, Leute zu bespaßen. Das ist nicht ganz der Fall, aber ein bisschen ähnlich vielleicht. Also nein, aber ich habe eine... Also man bekommt eine Wohnung, also die Stadt Halle macht das zumindest so. Die Stadt Halle stellt mir eine Wohnung in, finde ich, sehr, sehr angenehmer Lage und ein monatliches Stipendium zur Verfügung, ich glaube so von 1.200 €, was total gut ist, weil es ja eben mietfrei ist und man kriegt Geld, die Idee ist, um an einem Projekt zu arbeiten, dass man sich um keine Miete Gedanken machen muss, man kriegt eine Wohnung und kriegt, die ist möbliert, also dass man einfach frei arbeiten kann, genau. Mhm. Und das, was die Stadt dann erwartet, das ist immer, glaube ich, von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Die Stadt Mainz macht das zum Beispiel so, dass sie mit dem ZDF dann einen Film am Ende macht mit dem Stadtschreiber oder der Stadtschreiberin. Mhm. Halle hat relativ geringe Ansprüche an mich, nämlich dass ich eine Antrittslesung, die habe ich jetzt gemacht, mache und eine Abschlusslesung und zwischendurch, dass ich eben mich in das Stadtleben einbringe, wie auch immer das sich äußert. Und bei mir ist es aber so, dass ich das ganz freiwillig mache, weil ich das sehr interessant finde, gerade jetzt dort zu wirken. Ich finde, das ist eine höchst spannende Zeit. Gerade stehen wir vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, die ja uns alle, glaube ich, ziemlich bewegen, so wie jede Landtagswahl jeden bewegt. Aber dieses Mal ist es irgendwie noch
besonders,
weil es einfach eine große Nervosität im Raum steht und auch vielleicht ein einmaliger Regierungswechsel, den ich nicht hoffe, aber wo alle drauf gucken, gerade auf Sachsen-Anhalt. Und das finde ich spannend. Und vielleicht nochmal kurz, um zu sagen, ob das was für Wernigerode ist. Ich finde schon, weil ich finde, dass automatisch Leute, also gerade Leute, die, ohne mich da jetzt herauszustellen, aber die es sehr reizvoll finden, sich mit einer Stadt verbinden zu wollen. Weil ich merke dadurch, dass Halle mir sehr viel Aufmerksamkeit gibt, die Interesse bedeutet. Also das Kulturamt ist dort ein extrem, extrem engagiertes Kulturamt. Mhm. Dort ein Mann, der heißt Karl Schura, der betreut mich da so hingebungsvoll und mit Leidenschaft, dass ich mich da sehr aufgenommen und wahrgenommen fühle. So wie es, glaube ich, vielen Leuten geht, wenn sie auch eine neue Heimat suchen. Oder eine neue Heimat ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gestochen, aber einen neuen Wohnort suchen. Und das erzeugt in mir ein sehr großes Wohlbefinden, sodass ich auch sehr viel Lust habe, etwas zu tun. Und ich glaube, das strahlt ja auch nach außen. Weil ich meine, ich erzähle überall, wo ich bin, erzähle ich gerne von Halle. Ich habe ja auch, dadurch, dass ich ja auch Kolumnen schreibe und auch und auch eine gewisse, sage ich jetzt keine Riesenöffentlichkeit, aber eine gewisse Öffentlichkeit, das erzähle ich auch viel von Halle. Ich meine, Halle hat es jetzt nicht unbedingt, viele Leute kennen Halle, aber trotzdem haben ja viele Leute auch vielleicht auch Vorbehalte, so wie ich auch Vorbehalte hatte über Halle. Bei Wernigerode ist das, glaube ich, weniger der Fall, aber ich glaube, es ist sehr, sehr reizvoll für diese Stadt, wenn Künstler und Künstlerinnen die Stadt in ihre Literatur mit einweben und auch über das mit einem ganz anderen Blick in Kolumnen zum Beispiel schreiben. Das Formate können da ja ganz unterschiedlich sein. Ich glaube, das ist total gut für eine Stadt und ich glaube, dass es gar nicht so viele Städte in Sachsen-Anhalt gibt, die Literaturstipendien so ausschreiben, dass ich glaube, es gibt Salzwedel, es gibt Kalbe, Milde und Halle und Magdeburg haben StadtschreiberInnen. Ja, also deswegen glaube ich, Wernigerode wäre ich sehr dafür, dass Wernigerode einen Stadtschreiber oder eine Stadtschreiberin bekommt.
Aaron, danke, das nehme ich einfach mal so als Impuls mit und mich damit mal beschäftigen. Ich würde jetzt zu den Einstiegsfragen kommen und dich bitten, sozusagen so kurz wie möglich zu antworten, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, um über deine Themen zu sprechen oder was dich bewegt. Welche Bücher liest du gerade?
Ich lese gerade von Georges Perec, Die Dinge und von Johanna Reisinger, Pleasure. Die Dinge, das ist ein Buch, das war in den 60er Jahren, da geht es darum, um Leute, die sich, um ein verliebtes Paar, was sich vor allen Dingen über Gegenstände und Einrichtungen identifiziert und so. Das ist so eine Milieustudie, die finde ich total interessant und schön und auch lustig. Und Johanna Reisinger ist eine Filmemacherin, Autorin, Schriftstellerin, die ein Buch über Genuss schreibt und über es ist ein Manifest für die Völlerei, für den Kitsch und für den Glamour. Und das finde ich, das macht mir sehr viel Spaß, das zu lesen.
Sehr schön. Hast du ein Lieblingsreiseziel?
Ja, auf der einen Seite die Schweiz, vor allen Dingen Zürich mag ich sehr gerne und die italienische Schweiz.
Ja.
Und die Toskana, vor allen Dingen die Maremma-Region, da war ich vor kurzem mit meiner Freundin und meinen Eltern, das war total großartig, das fand ich richtig schön, das ist aber auch Italien, ist immer so ein Sehnsuchtsort von mir und deswegen auch ganz besonders Rom. Rom als Stadt finde ich großartig und das ist so ein Lieblingsreiseziel und natürlich gerne Wernigerode.
Welcher Person würdest du gerne einmal begegnen, wenn du könntest? Die kann noch leben, kann aber auch schon verstorben sein, gibt es jemanden?
Christa Wolf. Weil ich die Literatur einfach liebe und weil sie mich sehr, sehr beeinflusst. Und Wolfgang Herrndorf, einfach weil ich gerade wieder der ist 2013 verstorben, gerade wieder seinen Blog Arbeit und Struktur gelesen habe und sehr von seiner Art zu schreiben berührt bin. Also dass der Autor, der Chick geschrieben hat.
Chick geschrieben hat und dann von Fatih Akin verfilmt wurde, ne? Meine ich.
Ich glaube.
Großer Fatih Akin, das ist ja türkischer, eigentlich der beste Regisseur, finde ich, in Deutschland.
Ich habe den mal beim Eisessen getroffen in Hamburg. Ja das war total
skurril. Ich
so ganz
beneide dich.
Ja, aber ich habe dann so ganz schüchtern gesagt, ich finde ihre Filme toll. Und dann hat er gesagt, danke. Und ist gegangen. Okay. Aber das ist ja auch okay. Und Willy Brandt.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Aber als ich bei dir Helmut Schmidt auf dem Tisch gesehen habe, habe ich gedacht, auch Helmut Schmidt. Aber ich weiß nicht, Willy Brandt ist nochmal irgendwie, also will die jetzt auch nicht vergleichen, aber Willy Brandt.
Die sind auch völlig unterschiedlich.
Ja. Ja, die drei hätte ich gerne gesehen. Und
nachvollziehbar, ja. Okay, welchen Beruf würdest du erlernen, wenn du nochmal was ganz anderes machen könntest in deinem Leben? Gibt's was?
Ich würde gerne Produktdesign studieren, glaube ich. Und als ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe, würde ich gerne Gemälderestaurator. Mhm. Das würde mich auch interessieren. Ich weiß aber nicht, da müsste ich aber meine Persönlichkeit auch komplett ändern, weil ich glaube, ich könnte gar nichts anderes machen wollen, außer schreiben. Es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es ist einfach so. Ich habe ja auch mehrfach versucht, dann, nochmal was zu studieren oder zu überlegen, okay, also es gab auch mal eine Zeit, wo ich jetzt nicht vom Schreiben leben konnte, also auch eine sehr, und da habe ich auch Sachen gemacht und ich fand das immer wirklich richtig, richtig schlimm, wenn ich was anderes gemacht habe.
Wenn du nicht schreiben konntest, sozusagen.
Ja.
Verstehe ich. Auf welchen Alltagsgegenstand könntest du nicht verzichten?
Mein Laptop.
Wegen des Schreibens?
Wegen des Schreibens.
Schreibst du immer auf Laptop oder handschriftlich? Wahrscheinlich nicht, ne?
Das handschriftlich, ich kaufe mir immer Notizbücher, aber ich schreibe nie was rein. Also ich denke dann immer, ich müsste jetzt mein Tagebuch führen oder ich müsste mir was aufschreiben, aber ganz selten schreibe ich dann was rein. Und also in mein Handy schreibe ich ziemlich viel.
Ja, mache ich auch, ja.
Und auf meinen Laptop halt. Also, und eine Schreibmaschine habe ich mir auch gekauft. auch so ein bisschen aus Nostalgie und auch aus so ein bisschen Dichterkitsch-Anmutung, aber da schreibe ich auch eigentlich nie was rein.
Aaron, danke. Ich habe vielleicht zum Anfang, wir haben ja gleich so ein Thema, darüber wollen wir uns unterhalten, oder das möchtest du auch gerne so ein bisschen mitbringen, so zum Thema Treffpunkte, Menschentreffen, Aufenthaltsorte, da kommen wir gleich zu. Aber ich habe noch zwei Fragen zu Wernigerode, da du ja auch schon ein paar Jahre weg bist. Was vielleicht so in ganz kurz, was verbindest du mit Wernigerode, und gibt es ein, zwei Plätze in Wernigerode, die du total gut findest?
Also mit Wernigerode verbinde ich vor allen Dingen meinen Geburtsort und und den derzeitigen Wohnort meiner Eltern und damit auch ein Gefühl von Zuhause. Ich sage jetzt ganz bewusst Zuhause, weil ich, seitdem ich in Berlin wohne, meine Eltern hierher gezogen sind im Jahr 2017, 18, ich immer wieder gesagt habe, meine Heimat ist Wernigerode. Und ich habe jetzt, wo wir uns, was ich anfangs erzählt habe, mit dem Penn Berlin auf einer Gesprächsveranstaltungsreihe mit dem Thema Heimat begeben haben, gemerkt, das geht so gar nicht ganz auf, weil immer wenn ich hier bin, Ich freue mich besonders auf meine Eltern. Ich freue mich, weil ich auch hier auch ein Willkommensein genieße, wenn ich hier Veranstaltungen mache, Poetry Slams mache, wenn ich hier zum Podcast eingeladen werde von dir, dass ich dich duzen kann als Oberbürgermeister, das ist ja auch einfach toll. Aber ich merke, dass sich hier nichts automatisch bei mir aktiviert. Also kein Gefühl. Und das merke ich in Blankenburg ganz stark. Das ist nicht immer angenehm, weil ich in Blankenburg da auch einfach sehr blöde Erfahrungen gemacht habe. Auch schöne Erfahrungen, aber auch blöde Erfahrungen. Und ich deswegen auch so versucht habe, so ein Stück Abstand zu nehmen und zu sagen, okay, ich erfinde mich jetzt ganz neu. Ich sage jetzt, Wernigerode ist meine Heimat. Und das geht nicht so ganz auf, habe ich gemerkt. Deswegen ist Blankenburg meine Heimat, würde ich sagen. Aber Wernigerode ist ein Stück zu Hause, weil meine Eltern hier wohnen.
Klar.
Und weil ich hier auch Resonanz erfahre. Und das verbinde ich mit Wernigerode. Meine Familie ist ja, meine Oma ist hier, hat hier ihr ganzes Leben lang gelebt. Ein Teil meiner Familie hat hier gewohnt. Und so Plätze in Wernigerode ist eben die Heinrich-Heine-Straße, da wo meine Eltern wohnen. Und der Wald drumherum, und der arme Leuteberg.
Ja.
Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein Ort, den ich sehr liebe, der auch für meine, also so ein Ausflugsziel für meine Familie mal war.
Ich war erst vor 14 Tagen mit deinem Papa auf dem Arm.
Mit meinem Vater zusammen.
Ja. Zu einer Veranstaltung der Kinderklinik, der Fördervereins der Kinderklinik, haben wir einen wunderschönen Abend da oben verbracht.
Ach, das ist schön.
War richtig gut. Und dein Papa ist ja auch kein Unbekannter in Wernigerode, Fraktionsvorsitzender, Stadtrat. Unterhaltet ihr euch über Stadtpolitik? Ist das ein Thema für dich? Oder sagst du, oh Papa, lass mich damit in Ruhe, ich bin zu weit weg?
Nee, gar nicht. Also ich rede mit meinem Vater ganz, ganz viel darüber. Ich finde das auch sehr inspirierend und merke, und das schätze ich auch sehr an ihm, auch wenn ich das in Gesprächen, wir streiten uns furchtbar schnell. Also es ist einfach so, wo ich danach immer denke, das war doch jetzt wieder komplett unnötig. Also weil ich schon auch aus dieser Sohn-Vater-Rolle, also der Sohn-Rolle schnell mich sofort angegriffen fühle. Ansichten, obwohl ich danach eigentlich drüber nachdenke, eigentlich ist der doch ganz anders so als viele andere Männer in seinem Alter, weil er ist schon auch kompromissbereit und hört zu und
so kenne ich ihn auch.
Und auch hinterfragt sich auch selbst und ich denke, aber ich hau da manchmal dann so, als ob ich gerade 14 bin, gehe ich in den Dialog rein. Aber wir reden schon sehr viel, weil ich auch merke, einfach sein Engagiertsein und vor allen Dingen seine angenehme Unruhe, wenn es um Sachen geht, die er nicht richtig findet und halt so einen extremen Gerechtigkeitssinn, den ich sehr beeindruckend finde und sehe viele Sachen aber auch anders als er. Aber das macht gerade sehr viel Spaß und das natürlich bewegt mich das auch, wenn ich gerade, weil ich weit weg bin, wo ich merke, okay, ich kann mich jetzt gerade über die aktuelle Lage sorgen, aber so die wirklichen Probleme an der Basis, die kriege ich gar nicht mit, die so in der Kleinstadt sind, zum Beispiel in Berlin, gibt es auch Probleme, die sind aber auch schon ganz anders als Wernigerode. Und dann aus der Ferne so über Sachsen-Anhalt nachzudenken, ist mir damals schwer gefallen. Jetzt geht es ein bisschen anders, weil ich ja direkt in Halle bin und irgendwie eine andere Verbundenheit dazu spüre, aber so, deswegen gibt es das beides. Einerseits bin ich weit weg, aber ich würde niemals sagen, okay, lass mich damit in Ruhe, weil es mich schon irgendwie interessiert, aber der Streit ist dann manchmal trotzdem da, aber es ist vielleicht auch normal.
Glaube ich auch, dass das normal ist. Du, noch die zweite Frage und dann kommen wir vielleicht noch zu deinem Thema auch. Du hast ja zwei Bücher geschrieben über die DDR-Zeit. als recht junger Mann, der ja eigentlich daran überhaupt gar keine Erinnerungen mehr wirklich haben kann, sozusagen aus eigenem Erleben, hast du dich also mit historischen Themen beschäftigt. Wie bist du darauf gekommen, als Autor, dich in deinen ersten beiden Büchern mit der DDR-Zeit auseinanderzusetzen? Das fand ich spannend. Jedes andere Thema hätte dich ja bewegen können. Ist das aus persönlichen Erzählungen passiert, aus einem Interesse heraus für die Zeit? Wie kam das?
Also das kam dadurch, dass ich mich mit der Biografie von meinem Urgroßonkel beschäftigen wollte. Willi Sitte, Maler, Verbandspräsident bildender Künstler der DDR, ZK-Mitglied später auch und vor allen Dingen der Onkel meiner Oma, ja, und der Großonkel meiner Mutter und, ja, eben mein Urgroßonkel. Aber ich habe ihn nie kennengelernt, auch wenn er erst 2013 verstorben ist. Aber trotzdem habe ich ihn nicht kennengelernt. Und ich wollte anlässlich seines 100. Geburtstags einen Text über ihn schreiben. Das war auch so ein bisschen mein Anfang ins Reportagen schreiben. Damals habe ich fürs Neue Deutschland geschrieben, oder ND, und dachte, habe meiner Oma damals erzählt, sie gefragt, ob sie das kennt, das Neue Deutschland, hat sie mich ziemlich ausgelacht. Also das zeigt auch ein bisschen mein Wissen über die DDR damals. Und so habe ich dann angefangen, überhaupt erst Fragen zu stellen zur DDR. Das hat nämlich in meiner Familie und auch in meinem sonstigen Leben eigentlich vorher jetzt keine große Rolle gespielt, außer dass ich halt so die Basics wusste, Mauerbau, Mauerfalle und so weiter. Aber Gespräche darüber gab es nicht. Und so habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und gemerkt, dass das für viele in meinem Alter auch eine Rolle spielt gerade. Also zumindest für viele Schreibende, muss ich dazu sagen, die nicht jetzt weiter in ihrem Wohnort sind oder beziehungsweise vor allen Dingen im kreativen Bereich sind, vielleicht auch für mehr. Aber ich habe ja hauptsächlich mit denen gesprochen. Und dass das auf ganz unterschiedliche Reaktionen bei den GesprächspartnerInnen führt und auch sehr auf emotionale Sachen. Da wurde es für mich interessant, weil ich gemerkt habe, das ist ein Thema, was zwar schon was sehr alt wirkt, aber noch relativ, oder nicht noch, weil ich meine, früher haben Leute auch darüber gesprochen, aber gerade irgendwie eine andere Sprache findet. Und da habe ich für mich einen Weg gefunden, der mir ganz viel Neues zeigt, also und auch ganz viel Neues über die Gegenwart erklärt. Und das fand ich interessant, mich damit immer weiter zu beschäftigen, auch weil ich es interessant fand, dass das vorher eben in der Schule keine große Rolle gespielt hat, obwohl die meisten LehrerInnen die DDR ja erlebt haben. Und, und wir haben uns Zeitzeugen eingeladen, die dann was über den DDR-Alltag erzählen sollten, obwohl man ja auch hätte denken können, okay, aber irgendwie haben das doch alle selbst erlebt. Aber es ist, vielleicht war damals nicht die Zeit, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mich da ganz viel Neues interessiert und deswegen wollte ich darüber schreiben. Und seitdem denke ich da auch ständig drüber nach und das ist für mich auch immer ein Ausgangspunkt, um auf Themen zu blicken. Nicht auf alle, aber es erklärt mir auch sehr viel über mich.
Bevor wir zum Thema Treffpunkte und auch Zusammenkommen kommen, vielleicht, wenn sich Zuhörerinnen und Zuhörer informieren wollen, Aaron, über das, was du machst, für deine Bücher, für deine Texte, für das, was du als Stadtschreiber auch machst, wo kann ich mich informieren? Bist du irgendwo im Internet unterwegs, wenn jemand hat, er sich für mich jetzt genauer mit dem Typen auseinandersetzen? Wo kann ich das machen?
Ich bin auf jeden Fall im Internet unterwegs, auf Instagram. Einfach Aaron Boogs, Aaron mit einem A, nicht mit zwei A, und Boogs mit einem O und KS zusammengeschrieben. Ja, und auf meiner Website, Aaron Boogs.
Und deine Bücher gibt es bei Rainer Schulze wahrscheinlich hier.
Meine Bücher gibt es bei Rainer Schulze, hoffentlich. Ja. Ich hoffe, er hat sie noch vorrätig.
Muss mal vorbeischauen.
Ich muss dann gleich vorbeischauen.
Jetzt hast du gesagt, Tobias, lass uns ich habe da so ein Thema, Treffpunkte, ein Stück weit auch Gemeinschaft. Wo trifft man sich mit Freunden? Was gibt es für Treffpunkte, die Erinnerungen haben? Was sind Lieblingsplätze? Ich habe dich gerade danach auch gefragt, was du mit Wernigerode verbindest. Warum ist das ein Thema, über das du sprechen willst?
Ich glaube, ich habe noch einen Ort vergessen, den ich auch richtig gerne mag, und das ist Orchidea. Orchidea ist auch für mich ein Ort, an den ich super gerne gehe, wenn Frau Trute da ist. Also das ist wirklich
nicht nur, weil es gut schmeckt, sondern weil es einfach schön ist, auch draußen im Garten zu sitzen. Da, ja.
Und es ist auch einfach toll, mit Frau Trute zu reden. Ich finde sie wirklich eine der tollsten Personen. Aber warum das wichtig ist, warum Treffpunkte für mich wichtig sind. Also Treffpunkte, ich habe mir das als Thema auch als Stadtschreiber ausgesucht, weil das ist auch etwas, was was gewählt werden sollte, wenn man sagt, okay, das ist ein Projekt, mit dem ich mich näher beschäftigen möchte. Und das war für mich, zuerst wollte ich mich mit Objekten beschäftigen, weil ich das interessant fand, von denen, also wenn man über Gegenstände spricht, kann man sehr gut in eine andere Zeit gehen. Mhm. Aber dann habe ich gemerkt, okay, das habe ich aber die ganze Zeit schon vorher gemacht. Und jetzt waren wir eben ich war mit Dennis Vigel und meiner Freundin Marie Eisenmann, die auch in Penn Berlin ist, unterwegs und wir haben eben Gesprächsveranstaltungen gemacht, jetzt inzwischen in den letzten anderthalb Jahren über 70 und haben immer erlebt, wie Menschen miteinander ins Gespräch kamen, aber dabei vor allen Dingen beklagt haben, dass es immer mehr an Gelegenheiten mangelt, miteinander zu sprechen oder in Austausch zu kommen. Interessanterweise genau dann, wenn sie miteinander sprachen.
Ja.
Aber das möchte ich auch gar nicht damit wegreden, dass das irgendwie ja alles Einbildung ist, sondern es gibt ja nicht ohne Grund, die SPD in Rheinland-Pfalz hat eine ganze Kampagne damit gestartet, die Dorfkneipe zu fördern. Die AfD macht in vielen anderen Orten, auch in Westdeutschland, konzentriert sich auf Treffpunkte, bietet dort Aperol Spritz an. Also so Sachen, wo man das jetzt vielleicht gar nicht denken würde. Aber sie treffen damit also einen Nerv, nämlich dass den Leuten Orte fehlen oder Orte abhanden kommen, Kneipen zumachen müssen, Restaurants schließen. Ich bin vor ein paar Jahren durch Benzingerode gegangen, einen Ort, den ich aus meiner Kindheit sehr gut kannte, weil meine Großeltern da eine Zeit lang gelebt haben. Und da habe ich gesehen, dass es eigentlich nur noch, also viele Sachen einfach gar nicht mehr gab, wo ich früher was gegessen habe. Das ist zwar normal, dass Orte verschwinden, es ist nun mal nicht alles so, wie es ist, aber ich glaube, es geht gerade auf dem Land vielen, vielen Orten so, dass das Lokale schließen. Gleichzeitig hat sich aber auch, glaube ich, durch die Pandemie oder auch durch sonst andere Dinge, vielleicht auch durch, warum auch immer das so ist, so ein Verhalten, also das Verhalten geändert, dass man vielleicht auch weniger rauskommt oder dass man irgendwie weniger zueinander findet.
Social Media spielt bestimmt auch eine Rolle, ne?
Das kann unterschiedliche Sachen haben. Ja. Ich glaube aber trotzdem, das war zumindest mein Eindruck. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich möchte Orte finden oder möchte über Orte sprechen, wo Leute zusammenfinden, wo Leute Gemeinschaft suchen. Weil ein Satz, der mir immer begegnet ist, während ich mich mit der DDR beschäftigt habe und damit ZeitzeugInnen gesprochen habe, war, früher war mehr Gemeinschaft. Das ist so also der Satz. Und dann habe ich nämlich auf einer Recherche, die ich in Gelsenkirchen gemacht habe, weil mir gesagt wurde, als wir diese Gesprächsreihe zum Thema Ostdeutschland gemacht haben, wurde gesagt, geht mal nach Gelsenkirchen, da ist wirklich schlimm. Und dann war ich in Gelsenkirchen und habe dort vier Tage verbracht und habe dort auch mit Leuten gesprochen. Und da haben die Leute dann auch gesagt, früher war mehr Gemeinschaft. Und ich dachte, okay, und dann ist mir das selbst am Bodensee begegnet. Das ist in der Gegend, wo meine Freundin ursprünglich herkommt. Und das ist schon echt eine ziemlich reiche Region auch. Das ist so ein allgemeines Verlustgefühl oder vielleicht auch so ein Veränderungsgefühl. Und dem wollte ich nachgehen. Und als ich dann angefangen habe, mir in Halle, so habe ich so einen Aufruf gemacht, dass Leute mir ihre Orte zeigen sollen. Und ich habe gesehen, es gibt viel mehr so eine Treffpunkte oder auch Gemeinschaftsgelegenheiten, die von Menschen geschaffen werden und wo Leute sich treffen. Und es gibt aber auch trotzdem Gründe, warum diese aus der Öffentlichkeit vielleicht auch verdrängt werden oder warum es denen schwerer gemacht wird. Das soll man auch dann nicht wegkriegen. Und das interessiert mich aber. Vor allen Dingen interessiert mich aber, wie kommen Menschen zusammen und was braucht es oder was sind die Bedürfnisse von Menschen, die miteinander sich treffen wollen? Was hat das aber auch für einen Effekt, so eine Gemeinschaft? Also eine Gemeinschaft kann ja auch scheiße sein. Also ich meine, wenn eine Gemeinschaft die ausgrenzt und oder so, oder die Männergruppen, die irgendwie anfangen auszuklügeln, wie sie am besten Frauen vergewaltigen, das ist auch eine Gemeinschaft. Aber trotzdem gibt es auch, ich glaube, dass es im Allgemeinen ein Bedürfnis nach einer progressiven Gemeinschaft gibt. Und vor allen Dingen glaube ich, dass das etwas ist, wenn es solche Orte gibt, dass das auch etwas Zuversicht, etwas Hoffnung in unsicheren Zeiten gibt, wenn Leute vor allen Dingen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen können sogar. Das ist aber eine andere Form. Deswegen interessiert mich auf der einen Seite Leute, die mit gleichen Interessen für das Gleiche aus einem bestimmten Punkt zusammenkommen, aber gleichzeitig auch, wo sind Orte, wo sich Leute zufällig begegnen und dadurch vielleicht aus einer zufälligen Bekanntschaft durch einen gleichen Ort einen Kontakt treffen, den sie sonst nicht treffen würden, weil man das Gefühl hat, man ist mehr in Filterblasen, man ist mehr in irgendwie seinen Milieus, man ist in seinen Bereichen, man kommt gar nicht so richtig zusammen. Und wo gibt es aber vielleicht Gelegenheiten, wo sich auch diese Orte treffen? Wo können sich aber auch Leute ganz genau aus einem gleichen Interesse treffen, um ja einfach Zeit miteinander zu verbringen, vielleicht auch Mut zuzusprechen, Wie auch immer, das interessiert mich.
Du schaust also nicht nur, wo sich Leute treffen, weil sie zusammen im Tennisverein sind oder im Sportverein oder weil sie sich bei der Gesangsgruppe treffen, sondern wo kann es sich sozusagen, wo kann es Orte auch in einer Stadt geben, wo völlig unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Zeitpunkten irgendwie aufeinandertreffen und dann in Verbindung kommen. Ne?
Genau.
Das ist für eine Stadt, glaube ich, auch ein spannendes Thema.
Mir ist es nämlich auch aufgefallen, dass dieser Eindruck nämlich auch ziemlich schnell müde machen kann. Also dass dieser Eindruck, ja, es passiert ja gar nichts oder es geht ja alles irgendwie den Bach runter. Das passt ja in so eine Verfallserzählung auch. Mhm. Und das soll trotzdem eben nicht soll das eben nicht wegreden, dass es auch zunehmend schwieriger wird. Zum Beispiel eine Kneipe in Berlin, wo ich sonst meine Lesebühne hatte, Neuköllner Brett, da wurde von einem Tag auf den anderen wurde die Miete erhöht. Also der kann sich noch so anstrengen, trotzdem gibt es da auch Kräfte, die dagegen wirken, dass dieser Ort bestehen bleibt. Aber trotzdem, und ich war neulich in Halberstadt, war ich in so einem Ort, der abbezahlt ist, wo die also nicht viel tun müssen, damit dieser Ort erhalten bleibt, wo aber drei, wie bei Fluch der Karibik, wo die fast mit dem Ort verwachsen waren so und saßen da am Tresen und haben super viele rassistische Kommentare rausgehauen, wo ich dachte, okay, vielleicht wäre es gar nicht so schlimm, wenn dieser Ort verschwindet. Also ich, und das ist jetzt meine sehr subjektive Sicht und auch manche Orte wollen sich vielleicht auch gar nicht modernisieren, machen dann zu und es muss ja aber auch, müssen ja auch gar nicht nur Lokale sein. Es können ja auch, zum Beispiel ist mir in Halle ein Garten, bin ich auf einen Garten gestoßen, wo die Mieter dort Gemeinschaftsflächen nutzen.
Das gibt es in Wernigerode auch.
Gibt es in Wernigerode auch.
Ja.
Und dort haben die jetzt aber ein Schreiben bekommen von der Genossenschaft, also von der Privatgenossenschaft, dass jetzt das Haus saniert werden muss und auf die Gartenflächen kommen Parkplätze. Und das schafft gerade für diesen Effekt, schafft das gerade eine noch größere Gemeinschaft, weil die gerade alles tun, um zu gucken, okay, wie können wir uns dagegen wehren? Wie können wir es irgendwie schaffen, da einen Kompromiss zu finden? Aber interessant wird es ja dann, wenn man guckt, weil das solche Zusammenhalt aus Krisenmomenten gibt es ja sehr oft. Interessant wird es ja dann aber, wie man es schafft, dass ein positives Gemeinschaftsgefühl, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ohne dass man sagt, okay, die müssen jetzt alle das Gleiche denken, aber trotzdem, wo man sagt, okay, wir haben so ein gemeinsames Ziel, wir haben eine positive Erzählung.
Gerade wenn man gegen etwas ist, dann finden sich ja oft Gemeinschaften.
Genau.
Das ist dann immer so ein Effekt natürlich auch, den man sich eigentlich nicht wünscht, sondern man versucht ja irgendwie positive Energie freizusetzen, ne? Oder was Positives, finde ich, immer entstehen zu lassen. Wir haben das auch in Wernigerode, wir haben das nur anders gemacht. Wenn ich an Stadtfeld denke, da haben wir ja auch so viele Innenhöfe im Neubaugebiet, da haben wir über die Wohnungsgesellschaften dann quasi die Innenhöfe bewusst ertüchtigt noch, also indem man Garten, also kleine Gärten angeboten hat, wo die Menschen, ich war erst letzte Woche dort in einem Innenhof, wo die Menschen dann anpflanzen, Gemüse anpflanzen, wo es Grillplätze gibt, das haben wir sozusagen extra erst geschaffen als Ort, wo die Menschen aus den Wohnungen rauskommen und dann zusammenfinden. Und es funktioniert auch, ich habe mir das angeguckt.
Das ist toll, weil ich glaube nämlich, genau was du gerade sagst, so ein gemeinsames Tun, ich habe da auch mit einem Psychologen drüber gesprochen, Stefan Grünewald, der auch der dieses Buch Deutschland auf der Couch auch geschrieben hat. Und der hat erzählt, dass so ein gemeinsames Tun, dass das Kraft gibt, aber auch so eine Zukunftserzählung schaffen kann. Also das habe ich dann irgendwie auch weitergedacht, weil, ohne jetzt auch in so einem Verfall zu sprechen, aber es ist ja, in dieser Zeit gerade fehlt es oft so an so gemeinsamen Zukunftserzählungen.
Ja.
Man sagt, okay, das ist nicht nur etwas, wir sind jetzt gegen, wir verhindern
genau.
Das Schlimmste. Oder mal ganz konkret in Sachsen-Anhalt, oder hier gebracht, wir verhindern jetzt, dass die AfD regiert, sondern wir wollen auch darüber hinaus irgendwas Schönes. Dass es auf was Positives hinausläuft. Und ich glaube, dass das wäre gut. Und das ist so ein gemeinsames Tun. Und man hat hier so eine Fläche, für die man irgendwie ja verantwortlich ist, aber wo man sich auch treffen kann und die
genau.
etwas ja, genau. Gemeinschaftliches ist, ohne dass man sagt, okay, man muss jetzt aber auch so und so viele Stunden da ableisten. Und ja, das ist, ich glaube, deswegen sind Treffpunkte so spannend und vor allen Dingen Treffpunkte, die so in Quartieren entstehen, wo Leute zusammenkommen, die vielleicht sonst nicht miteinander ins Gespräch kommen würden.
Ja. Aaron, vielen Dank. Wir sind schon weit über eine halbe Stunde und wir könnten noch viel länger sprechen.
Ja, macht mir viel Spaß.
Ja, mir auch. Wir müssen das auf jeden Fall fortsetzen. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Kannst du schon was, also bist jetzt erstmal Stadtschreiber in Halle, kannst du was über Zukunftspläne? Hast du noch ein weiteres Buch in Planung? Oder machst du erstmal Stadtschreiber und dann schaust du, was kommt?
Also ich habe wahrscheinlich noch, ich will noch ganz, ganz, ganz viel schreiben.
Glaube ich.
Aber eine Sache, auf die ich auf jeden Fall hinweisen möchte, ist am 18.08. findet in der Remise in Wernigerode um 19 Uhr eine Veranstaltung des PEN Berlin statt. wo ich sogar auf der Bühne sitzen werde. Ja. Normalerweise mache ich immer die Eröffnung. Diesmal macht sie dann Dennis Vigel. Wir sind immer zusammen unterwegs und Marie Eisenmann. Und wir sind das Team sozusagen. Und auf der Bühne sitzen immer zwei Leute. In diesem Fall bin ich auf der Bühne und Tom Agardi. Das wird der Schriftsteller Tom Agardi. Das wird, glaube ich, sehr, sehr toll. Und es geht um Heimat. Und es ist eine Gesprächsveranstaltung, wo das Publikum mitdiskutieren will. Ich lade dich natürlich ganz
herzlich
dazu ein.
Ich werde dabei sein.
Und ich lade auch die ganze Stadt Wernigerode ein. Mal gucken, wie wir die Remise damit bestuhlen können. Aber ich lade auf jeden Fall ein. Und ich denke mal, zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast erscheint, gibt es auch eine Möglichkeit, sich für das Event anzumelden.
Ja. Aaron, ich danke dir ganz herzlich, dass du mitgemacht hast, dass wir uns gefunden haben zu dem Podcast. Hat mich wirklich darüber gefreut, denn du bist ja, auch wenn du nicht in Wernigerode lebst, sondern sozusagen in Berlin und jetzt in Halle wirkst, bist du trotzdem ein Botschafter für die Stadt mit deinen Büchern, mit dem, was du machst, immer wieder. Und ich bin sehr dankbar dafür. Und danke, dass du hier mit mir das Gespräch geführt hast. Ich wünsche dir alles Gute und wir bleiben ja in Kontakt. Und spätestens am 18.8. nochmal merken, in der Remise sehen wir uns wieder.
Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.